Rund ein Drittel der Beschäftigten ist laut aktuellen Studien wechselbereit. Bei den Jüngeren ist es fast die Hälfte. Fachleute schätzen die Kosten einer Einarbeitung auf rund 15.000 Euro je Mitarbeitenden. Nicht ohne Grund steht daher die Mitarbeiterbindung ganz oben auf der Agenda der Unternehmen. Viele werben mit einem ganzen Bündel von Leistungen. Um deren rechtliche und steuerliche Bewertung geht es in dieser Folge. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer mit dabei Andreas Rohde. Hallo Andreas.
Hallo Benno, wie geht es dir?
Mir geht's gut, dankeschön. Und wir haben es ja eingangs gehört, wir sprechen über Mitarbeitende, besser binden als suchen heißt das Thema heute. Was genau haben wir uns vorgenommen, Andreas?
Ja, ich glaube, wir haben heute ein Thema, was herausragend wichtig ist für alle Unternehmen, weil Personalsuche, Personalbindung ist einfach das Thema Nummer eins, was wir sehen, was wir im eigenen Unternehmen sehen, was wir bei den Mandanten sehen. Und deswegen sprechen wir heute, was bindet Mitarbeitende wirklich? Wie geht das eigentlich? Welche Benefits kann man hier vereinbaren? Was versteht man darunter? Was gibt es hier für Instrumente am Markt? Wie kann man das umsetzen? Und ja, wie behandelt man das steuerlich und rechtlich?
Ja, definitiv ein total wichtiges Thema. Und ich glaube, wir müssen es aber auch abgrenzen, damit wir den zeitlichen Rahmen heute nicht sprengen. Wir haben uns vorgenommen, über genau das zu sprechen, was du angedeutet hast, Andreas. Was wir ausklammern, sind Themen wie Führung und Kommunikation, wie Unternehmenskultur, wie Vergütung. Ich denke, wir dürfen auch an der Stelle nochmal hinweisen auf eine frühere Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben zum Thema Arbeiten aus dem Ausland. Auch das soll heute nicht im Fokus stehen. Aber diejenigen, die sich für das Thema interessieren, können gerne auch nochmal in die ältere Podcast-Folge hineinhören.
Und wir sind Gott sei Dank wieder nicht alleine heute.
Ich fange an mit der Vorstellung von Wilma Koch. Wilma ist Steuerberaterin, ist schon seit 2002 bei der DHPG. Und Wilma, du berätst Mandantinnen und Mandanten bei allen steuerlichen Fragestellungen rund um das Thema Lohn, Gehalt und weitere Benefits. Dazu gehört auch das Thema Sozialversicherung. Auch darauf werden wir heute teilweise zu sprechen kommen. Und das Ganze machst du sowohl im nationalen wie im internationalen Kontext. Deswegen soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass du nicht nur Steuerberaterin bist, sondern auch Fachberaterin für internationales Steuerrecht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden war. Und wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Wilma.
Ja, vielen Dank.
Hallo Wilma. Ich
freue mich, dabei zu sein.
Und weil wir ja nicht nur ein steuerliches, sondern auch ein Thema haben, was rechtliche Implikationen hat, haben wir uns zur Verstärkung auch einen Rechtsanwalt dazu geholt, nämlich unseren Kollegen Michael Huth, den wir schon kennen tatsächlich.
Und den auch unsere Hörerinnen und Hörer schon kennen, weil Michael schon unser Experte war, als wir in einer der frühen Folgen über flexibles Arbeiten gesprochen haben und Michael uns auch da die arbeitsrechtlichen Aspekte näher gebracht hat.
Ja, und Michael berät Mandantinnen und Mandanten im kollektiven und individuellen Arbeitsrecht und ist hier ein geschätzter Experte, wie ich weiß.
Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, Wilma, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch einsteigen und darüber sprechen, welche Bindungsinstrumente sind denn eigentlich aktuell hoch im Kurs sozusagen?
Ja, es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich glaube, wir können das eigentlich in drei große Bereiche aufteilen. Ich persönlich, aber ich glaube auch die allermeisten Mitarbeitenden würden sicherlich zustimmen, wenn man sagt, dass Gesundheit, Familie und Beruf und die Vereinbarkeit von allem ganz weit vorne stehen, weil heutzutage doch viel auf Work-Life-Balance geachtet wird und da die Arbeitgebenden sicherlich einiges zu beisteuern können, dass es eben gut vereinbar ist. Daneben gibt es natürlich immer sogenannte Benefits, dass wir das Deutschland-Ticket als letztes nehmen, weil das eben als letztes mit dazugekommen ist bei der steuerlichen Betrachtung. Und dann können wir sicherlich auch noch sprechen über Finanzinstrumente im weitesten Sinne. Das betrifft dann die Altersvorsorge, das betrifft vielleicht Lebensarbeitszeitkonten oder natürlich auch die Fortbildungsaspekte. Wie kann ich mich fort- und weiterbilden im Beruf, damit ich eben länger auch interessante Sachen vielleicht machen kann bei meinem Arbeitgeber? Nicht zuletzt natürlich auch die Frage, wie kann ich mich an meinem Unternehmen beteiligen, beziehungsweise möchte der Arbeitgeber mich möglicherweise an seinem Unternehmen beteiligen? Hierzu habe ich aber verstanden, wollen wir nochmal in einem gesonderten Podcast die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtern.
Ja, genau, das ist der Plan. Und du hast das Thema Mitarbeiterbeteiligung angesprochen. ist es sicherlich ein wichtiges und auch ein starkes Instrument, um Mitarbeitende ans Unternehmen zu binden und umgekehrt. Und gerade weil sich da in den letzten Monaten auch viel getan hat, der steuerlichen Förderung der Mitarbeiterbeteiligung, haben wir in der Tat geplant, das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufzugreifen und daraus eine gesonderte Podcast-Folge zu machen. Und gerne laden wir dich auch dazu wieder ein und können, glaube ich, jetzt schon sagen, Andreas, dass wir auch dazu vermutlich externe Experten benötigen werden.
Unbedingt. Wenn man sich diesen ganzen Strauß an verschiedenen Instrumenten sich anschaut, dann fällt ja auf, dass da teilweise Instrumente dabei sind, die eher monetär getrieben sind.
Teilweise auch Statussymbole vielleicht.
Teilweise auch Statussymbole betreffen und teilweise aber eben auch durchaus auch in Kulturthemen, in Mindset-Themen hinübergehen. Und du hast es zu Recht gesagt, also Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Work-Life-Balance, auf diese Themen einzahlen.
Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass jemand, der schon mal die Sorge weg hat, wie kann ich das alles unter einen Hut kriegen, dass der natürlich gerne auch noch an einer Betriebsveranstaltung teilnimmt oder gerne vielleicht auch noch eine Familienkutsche als Firmenfahrzeug fahren möchte. Das sind aber, glaube ich, erst wirklich zweitrangige Sachen, die vor allen Dingen deswegen interessant sind, weil sie eben steuerlich gefördert sind. Und da ist es eben für den Mitarbeiter der Vorteil, dass er mehr Netto vom Brutto hat und der Arbeitgeber bei diesen Benefits, die eben jetzt nicht primär auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schauen, eben auch noch Steuern und Sozialversicherungsabgaben sparen kann. Da haben wir aus meiner Sicht viele Möglichkeiten, vor allen Dingen auch am Betriebsklima vielleicht zu arbeiten. Man kann sich vorstellen, eben regelmäßige Betriebsveranstaltungen zu machen. Man kann sich vorstellen, regelmäßige Mahlzeiten an die Mitarbeiter abzugeben, die dann vielleicht in einer Kantine zusammensitzen können mittags, um so eben auch ein bisschen auf das Betriebsklima einzuwirken. Das wären beispielsweise Benefits, die steuerlich begünstigt sind und die gewährt werden können.
Aber ich habe verstanden, also auch die Themen, die eigentlich eher, wie ich es gerade genannt habe, eher auf Work-Life-Balance einzahlen, auch da hat der Gesetzgeber eben Hilfe geschaffen, um das steuerlich zu begünstigen und zu fördern.
Das ist richtig, genau. Also wir haben zunehmend Mandanten, die beispielsweise in die Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter investieren wollen. Wir haben ganz oft Mandanten, die gerne den Familien insoweit helfen wollen, als dass sie zum Beispiel die Kinder in Kindergärten betreuen, unterstützen möchten, zwar finanziell. Und wir haben ebenfalls Arbeitgeber, die darüber nachdenken, betriebliche Krankenversicherungen einzuführen, also zusätzlichen Versicherungsschutz letztendlich zu ermöglichen, weil wir ja wissen, dass die gesetzliche Krankenkasse da an der einen oder anderen Stelle eine Lücke lässt, die der Arbeitgeber durch den Abschluss einer betrieblichen Gruppenkrankenversicherung relativ steuergünstig oder etwas steuerbegünstigt, sozialversicherungsbegünstigt abschließen kann.
Wir haben jetzt mehrmals gesagt, der Staat fördert das durch Steuerbegünstigung. Kann man da grundsätzlich was zum Mechanismus sagen, wie das funktioniert?
Genau, also grundsätzlich muss man darüber nachdenken, dass diese Benefits, wie wir sie jetzt genannt haben, zusätzlich auf das reguläre Gehalt draufkommen müssen. Also es muss zusätzlich sein, wenn es zusätzlich ist, dann ist es ganz oft lohnsteuerbefreit, manchmal mit einem pauschalen Steuersatz steuerpflichtig, der dann etwas niedriger ist als der durchschnittliche Steuersatz. Und wenn der Benefit steuerfrei ist oder pauschal versteuert wird, dann ist er eben oft in der Sozialversicherung auch beitragsfrei. Und das ist besonders interessant, weil, wie wir alle wissen, in Deutschland die Sozialabgaben relativ hoch sind und da eben durchaus auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite jeweils etwa 20% eingespart werden können von dem jeweiligen Benefit.
Ja, ich finde es sehr spannend. Wir haben ja gerade mal so den ganzen Blumenstrauß der möglichen Bindungsinstrumente einmal angesprochen. Und Andreas, du hast es ja auch schon gesagt, ein Stück weit spiegelt sich da ja auch eine Veränderung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit in den letzten Jahren wieder, die ja auch vom Gesetzgeber, von der Politik zum Teil gewollt ist, gefördert wird. Und ich glaube, es hat sich ein bisschen verschoben oder es ist ergänzt worden. Wir sprechen eben nicht nur über Benefits, was kommt zum regulären Gehalt noch on top, um dem Mitarbeitenden etwas Gutes zu tun, im Idealfall noch steuerfrei und sozialversicherungsfrei, sondern wir sprechen eben auch über Maßnahmen, wie der Arbeitgeber sich daran beteiligen kann, die Mitarbeitenden überhaupt ihnen zu ermöglichen, entweder überhaupt zu arbeiten oder in einem größeren Umfang zu arbeiten, als das vielleicht ohne eine geförderte Kinderbetreuung zum Beispiel der Fall wäre. Oder eben, was kann der Arbeitgeber auch noch tun, gemeinsam mit den Mitarbeitenden, um Gesundheitsförderung zu betreiben, da präventiv zu wirken, um eben auch gemeinsam zu verhindern, dass Mitarbeitende auch länger ausfallen, krank werden. Das Ganze hat sicherlich auch zu tun mit Fachkräftemangel und der Suche nach den richtigen und den passenden und der ausreichenden Anzahl von Mitarbeitenden. Aber es ist eben auch ein gewisser gesellschaftlicher Wandel, der hier sich in den Themen abspielt. Und ich glaube, über diese Aspekte, die zuletzt sehr stark gewichtet worden sind, Kinderbetreuung, Gesundheitsförderung, lohnt es sich nochmal näher zu sprechen und etwas näher drauf zu schauen.
Dann tun wir das doch mal. Kinderbetreuung finde ich total spannend, weil es eben ein Megathema ist, gerade bei den Leuten, die wir natürlich angemessen bezahlen müssen, na klar, aber denen wir eben auch die Möglichkeit geben müssen, Leben, Lebensentwurf und berufliches Arbeiten übereinander zu bekommen. Wilma, wie sieht denn hier das Thema aus? Was tut denn der Staat, um dem Arbeitgeber auch die Möglichkeit noch schmackhafter zu machen, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin beim Thema Kinderbetreuung zu unterstützen?
Das ist natürlich der Wiedereinstieg für ganz viele Eltern. Was mache ich mit meinem kleinen Kind? Irgendwo muss es ja betreut werden, wenn ich wieder arbeiten möchte und vielleicht auch mehr arbeiten möchte als nur 2 Stunden am Tag, die man das Kind vielleicht mal bei der Oma unterbringen kann. Wenn wir darüber sprechen, dass die Kinder fremd betreut werden, also sprich in Kinderkrippen, in Kindergarten, bei Tagesmüttern, dann kann der Arbeitgeber diese Kosten, und zwar alle Kosten, Unterkunftskosten, Verpflegungskosten, Betreuungskosten für den Arbeitnehmer steuerfrei erstatten. Und das ist eigentlich etwas recht Außergewöhnliches, weil die Kinderbetreuung eben im Normalfall Privatsache ist und eigentlich das Steuerrecht gar keine großen Begünstigungsmöglichkeiten vorsieht ansonsten. Denn wenn ich die Kinderbetreuung privat bezahle, dann kann ich eben die Kosten nur zu 2/3 absetzen und als Sonderausgaben abziehen und habe da auch noch einen Höchstbetrag drin. Und diese Kosten bräuchte ich gar nicht selber tragen als Arbeitnehmer, wenn mein Arbeitgeber mir die entsprechend steuerfrei erstatten könnte. Und tatsächlich wäre die steuerfreie Erstattung zusätzlich zu dem sowieso vereinbarten Gehalt möglich und dann eben auch in der Sozialversicherung beitragsfrei.
Da reden wir über richtig signifikante Beträge, denn wir wissen alle, Kinderbetreuung ist eben auch teuer, schlicht und ergreifend.
Absolut. Vor allen Dingen, wenn man eben eine Betreuung von 35 oder 40 Stunden die Woche braucht für das Kind im Kindergarten und es ist eben noch kleiner als 3, gerade hier im Köln-Bonner Raum. Ich glaube, wir wissen alle, wovon wir da sprechen, welche Beträge da auflaufen können.
Ja, wollen wir mal den Michael mit reinholen vielleicht in die Diskussion, wenn wir hier Mitarbeitern durchaus signifikante Beträge zur Verfügung stellen und sie unterstützen, hat das ja sofort auch arbeitsrechtliche Implikationen. Also ich bin kein Arbeitsrechtler, aber Gleichbehandlung schwingt hier immer sofort mit, finde ich.
Ja, es wird relativ schnell auf der praktischen Ebene jemanden geben, der fragt, wieso bekommt der Kollege oder die Kollegin das, aber ich nicht. Und in der Tat muss ich mir als Arbeitgeber natürlich überlegen, wie ich solche Angebote gestalte an meine Belegschaft. Ich kann unter dem Gesichtspunkt, den du angesprochen hast, Gleichbehandlung, immer mit einem Einzelnen, mit einer einzelnen Mitarbeiterin, Mitarbeiter sprechen und genauso wie bei einer Gehaltserhöhung einzelnen Menschen einen Benefit anbieten, das ich aber nicht im Ganzen anbiete. Nur das ist eigentlich ja nicht heute unser Thema, sondern wir fragen uns ja, wie binden wir Mitarbeiter, Mitarbeitende im Ganzen an unser Unternehmen? Und dafür werde ich ein, ich will mal sagen, breiter aufgelegtes Programm als das Bonifizieren einzelner Personen auflegen wollen. Ich werde hier eine natürliche Abgrenzung haben. Ich kann den Kindergartenzuschuss natürlich nur denjenigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten, die überhaupt Kinder im Kindergarten haben und entsprechende Kosten zu tragen haben. Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten ist es dann aber auch unproblematisch. Wenn man das eher unter HR als unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten sehen will, wird man sicherlich sagen, ich werde ja nicht einen Kindergartenzuschuss als einziges Benefitmodell in meinem Unternehmen einführen, sondern das wird eines von mehreren sein. Das passt dann eben nicht für jeden, aber für den es passt, ist es tatsächlich eben relativ lukrativ und auch relativ einfach umzusetzen im Prinzip. Wilma wird uns gleich sicherlich noch die hauptsächliche steuerliche Hürde erklären.
Ja, das ist tatsächlich richtig, denn wenn die Kosten wegfallen, klar, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt ein höheres Gehalt. Dennoch ist natürlich im Hinblick auf die Gehaltsentwicklung immer wünschenswert, dass es auch weiter nach oben geht. Und tatsächlich ist es ganz wichtig zu wissen, dass dieser steuerfreie Kindergartenzuschuss nicht einfach, wenn das Kind eingeschult wird oder wenn zum Beispiel das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr ansteht, dass der Wegfall dieser bezuschussten Kosten nicht einfach durch Gehalt ersetzt werden kann. Also wir können nicht dem Arbeitnehmer von vornherein sagen, wenn dein Kind eingeschult wird, dann bekommst du eine Gehaltserhöhung in ähnlichem Umfang, die dann steuerpflichtig wäre. Weil, und das ist das große Problem daran, dass dieser Ersatz des Kindergartenzuschusses dazu führen würde, dass die Zusätzlichkeitsvoraussetzung, von der ich eingangs schon sprach, nicht mehr gegeben wäre. Und nachträglich die gesamten Kindergartenzuschüsse steuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig würden. Und das gilt es in jedem Fall zu vermeiden, denn das muss man wissen.
Das heißt, es muss zusätzlich gezahlt werden, solange der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eben auch die höheren Kosten hat, kann der Arbeitgeber sich daran beteiligen. Wenn die Kosten wegfallen, muss auch der Zuschuss wegfallen. Das ist also kein Mittel zur Nettolohnoptimierung, habe ich verstanden, sondern es ist tatsächlich eine Maßnahme, um das Thema Vereinbarkeit Familie, Beruf zu fördern.
Richtig, so würde ich es auch sehen. Denn tatsächlich kann man das ja dadurch rechtfertigen, dass eben gerade die Betreuung der kleinen Kinder sehr kostenintensiv ist und dass man, wenn man die jungen Eltern wieder zurück im Beruf haben möchte, als Arbeitgeber eben durchaus dieses Instrument benutzen kann, was steuerbegünstigt ist, um eben den Eltern tatsächlich einfach schlicht und einfach zu ermöglichen, wieder zu arbeiten.
Ganz genau. Ich meine, ihr habt es zutreffend beschrieben. Das ist ein Thema, das muss man wissen. Da darf man auch nicht in die Falle laufen. Aber um da auch mal vielleicht eine Lanze für den Gesetzgeber zu brechen, es ist ja auch nachvollziehbar, weil, Wilmer, du hast es gesagt, wir reden ja über Kosten, die eigentlich die private Lebensführung betreffen und die deswegen steuerlich ja normalerweise nicht privilegiert sind. Und wenn der Gesetzgeber sich entschlossen hat, unter bestimmten Voraussetzungen einerseits die Kosten, die die Eltern selber tragen, zum Abzug zuzulassen, aber eben vor allen Dingen auch die Erstattung durch den Arbeitgeber steuerfrei zu stellen, dann soll das ja auch gerade im eigenbetrieblichen Interesse erfolgen. Und das ist eben, das eigenbetriebliche Interesse ist nicht die Nettolohnoptimierung des Mitarbeiters. Das ist eine schöne Sache, aber dient einem anderen Zweck. Sondern das eigenbetriebliche Interesse ist eben, die Mitarbeitenden und Mitarbeiter zum Beispiel nach einer Elternzeit möglichst schnell wieder ins Berufsleben zu überführen oder möglicherweise eine Unterbrechung gar nicht erst entstehen zu lassen. Und vor dem Hintergrund macht dieses Zusätzlichkeitskriterium schon Sinn. Man muss es einfach wissen und mit dem Instrument entsprechend umgehen.
Das Problem, Benno, ist natürlich richtig. Das fiskalische Interesse ist nachvollziehbar. Es wird vor allen Dingen dann schwierig, wenn man diesen Kindergartenzuschuss als Teil eines größeren Benefitsystems aufzieht. Viele Unternehmen nennen das Cafeteria-Modell oder Blumenstrauß-Modell, also wo man sich aus einer ganzen Reihe von angebotenen Benefits dasjenige raussuchen kann oder diejenigen raussuchen kann, die für mich am besten passen, für mich als Mitarbeiter am besten passen. Meistens ist das dann irgendwie auf einen Höchstbetrag oder nach einem Punktesystem irgendwie gedeckelt. Und dieses Zusätzlichkeitserfordernis macht es relativ schwierig, diese Kindergartenzuschüsse in so ein Cafeteria-Modell einzubinden. Das muss man einfach wissen in der Gestaltung und das merken wir in der Beratung. Wilma und ich machen das ja dann auch gemeinsam, dass der Wunsch dann manchmal nicht ganz so leicht umzusetzen ist, wie man sich das auf den ersten Blick bei diesem im Prinzip ja sehr einfachen und sehr effizienten Modell hier vorstellt.
Nochmal ein Hinweis zur Klarstellung. Ich habe verstanden, das geht bis zur Einschulung. Das heißt also, alle Kosten für OGS etc. sind davon nicht betroffen.
Ab dem ersten Schultag spätestens gibt es leider gar keine Förderung mehr. Dann müssen wir wieder tatsächlich auf die private Seite gucken. Die Kosten für die OGS, dann auch ohne Mittagessen, wären dann tatsächlich als Sonderausgabe wieder abzusetzen.
Vielleicht noch der Hinweis, weil wir jetzt davon immer gesprochen haben, dass die gesamten Kosten vom Arbeitgeber erstattet werden können. Der Arbeitgeber muss aber natürlich nicht die gesamten Kosten erstatten. Er kann diesen Betrag durchaus deckeln. Das ist ein Thema, was wir auch oft in der Beratung dann merken, dass der Arbeitgeber dann doch irgendwann etwas panisch blickt, wie teuer das werden könnte. Also selbstverständlich kann ich das deckeln auf 100 Euro im Monat, auf 200 Euro im Monat, auf insgesamt nur 3 Jahre oder wie auch immer. Da muss ich mir eben ein System überlegen. Aber es besteht keine Verpflichtung, den Maximalbetrag zu erstatten.
Zahlt ja auch auf das Thema Gleichbehandlung ein, wenn ich sage, ich möchte die Mitarbeiter, Mitarbeitenden fördern, unabhängig davon, wie hoch in der jeweiligen Kommune oder Einrichtung der Kindergarten Beitrag ist, dann passt das ja auch.
Aber das spricht ja eben auch dafür, dass man sich einmal am Anfang Gedanken macht, wie so ein System aussehen kann. Und da braucht, habe ich verstanden, man idealerweise auch jemanden, der arbeitsrechtlich was davon versteht.
Ja, unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung im arbeitsrechtlichen Sinne, aber auch natürlich unter dem HR-Gesichtspunkt der fairen Behandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der, sagen wir mal, gezielten Förderung, also was will und muss ich denn eigentlich anbieten, um auch meine Belegschaft anzusprechen, muss ich mir natürlich ein System überlegen. Und nicht zuletzt spielt das auch sicherlich eine Rolle, welches Budget steht mir eigentlich zur Verfügung. Wir haben natürlich eben von Wilma schon gehört, sobald ich sozialversicherungsfreie Benefits anbiete, wird natürlich gewissermaßen gedanklich ein kleines Budget frei, wenn der Arbeitgeber eben 20% Sozialversicherungsbeiträge einspart, gedanklich, dann kann er die in Benefits reinvestieren. Aber letzten Endes hat das natürlich auch seine Grenzen, wie wir ja nicht zuletzt jetzt hier bei dem Kindergartenzuschuss gehört haben, weil er kann ja gar nicht ein vorher sozialversicherungspflichtiges Gehalt unter Einsparung der SV-Kosten dann in steuerfreien Kindergartenzuschuss umwandeln, weil das ja eben nicht geht, Zusätzlichkeitskriterium. Aber trotzdem wird man rechnen, welches Gesamtvolumen kann ein Arbeitgeber geben, auch unter Berücksichtigung von Sozialversicherungsersparnissen. Das ist die typische Herangehensweise, wenn man ein ganzes Modell aufzieht, Was will ich fördern? Das kann auch von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was ich für Belegschaften habe. Bin ich weit draußen, spielen Dienstwagen eine große Rolle? Bin ich in Großstädten, spielen ÖPNV-Tickets eine größere Rolle beispielsweise? Und eben, welches Budget kann ich für mein Modell zur Verfügung stellen?
Vielleicht darf ich den Blick nochmal lenken auf ein anderes Thema, was auch eigentlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, aber vor allen Dingen auch für den Arbeitgeber wichtig ist, weil jeder Krankheitstag ist eben nicht nur für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin doof, weil er zu Hause ist und krank ist, sondern eben auch für den Arbeitgeber, weil die Arbeitskraft eben fehlt. Thema Gesundheitsförderung, auch da habe ich mitgenommen aus deinen einleitenden Worten, dass das auch ein Thema ist, was gefördert wird. Was gibt es denn da sozusagen?
Genau, also Gesundheitsförderung ist natürlich ein sehr weites Feld und ist natürlich auch mehr oder weniger öffentlichkeitswirksam immer wieder in aller Munde. Mein Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass es mir während der Arbeit gut geht. Da gibt es eigentlich ganz kleine Sachen, die man machen kann. Man kann beispielsweise sagen, ich führe einfach mal flexible Arbeitszeiten ein, um dem Mitarbeiter zu ermöglichen, mich einfach in der Arbeitsorganisation eigenständiger und besser zu organisieren. Das wäre ja quasi kostenlos für den Arbeitgeber auf der Ausgabenseite. Dann kann man natürlich etwas Geld in die Hand nehmen und kann die Arbeitsumgebung verbessern im Sinne von Büroausstattung, im Sinne von Einrichtungen im Betrieb des Arbeitgebers im weitesten Sinne. Und dann, und das ist gesetzlich eindeutig geregelt seit ein paar Jahren, kann ich gesundheitsfördernde Aktivitäten dem Mitarbeiter anbieten. Also ich würde das mal unterteilen in diese drei Oberpunkte. Interessant aus meiner Sicht ist, dass ganz viel aus dem, was du gerade schon gesagt hast, Benno, aus dem sogenannten eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers heraus komplett steuerfrei und komplett sozialabgabenfrei ausgezahlt werden kann, weil das Interesse des Arbeitgebers bei diesen Maßnahmen das Eigeninteresse des Arbeitnehmers bei weitem überwiegt. Und das hat die Rechtsprechung Finanzverwaltung schon ganz lange im Programm, dass zum Beispiel auch höhenverstellbare Schreibtische etwas sind, was dem Mitarbeiter nicht als steuerpflichtiges Benefit zugerechnet werden muss. Das ist etwas, was ich ins Büro stellen kann als Arbeitgeber oder zum Beispiel auch dem Arbeitnehmer zu Hause in das Büro stellen kann, damit er eben ergonomisch besser arbeiten kann. Wir haben jetzt auch hier bei uns in Bonn ja wieder die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Da stellt sich natürlich immer die Frage, wenn ich 30 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, kann ich dann bei meinem Arbeitgeber duschen? Auch das wären tatsächlich Sachen, die man zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen dazu zählen kann. Also sprich entsprechende Umkleideräume, Duschen, Erholungsräume möglicherweise, wer nochmal durchschnaufen muss, bevor er an den Schreibtisch geht. Auch betriebseigene Fitnessräume kann der Arbeitgeber einrichten, inklusive aller Gerätschaften, die dafür nötig sind. All das wären Sachen, die im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen, die der Arbeitnehmer nicht versteuern muss.
Und das ist ja auch, glaube ich, im Ergebnis richtig so, denn es dient ja vor allen Dingen dazu, dass Arbeit nicht krank macht, dass lange Schreibtischarbeit nicht zu bleibenden Rückenschäden führt und ähnliches mehr. Von daher kann man das schon verstehen, dass der Arbeitnehmer jetzt nicht noch einen geldwerten Vorteil aus der Höhenverstellbarkeit seines Schreibtisches versteuern muss.
Richtig.
Ich denke, das ist auch völlig in Ordnung.
Was jetzt tatsächlich gesondert betrachtet werden muss, sind diese sogenannten gesundheitsfördernden Aktivitäten, die der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin selbstständig durchführen muss. Auch da gibt es tatsächlich einiges, was der Arbeitgeber im eigenbetrieblichen Interesse komplett steuer- und sozialversicherungsfrei bezuschussen kann oder sogar durchführen kann. Da kommen als erstes ins Spiel die Betriebssportgemeinschaften. Also man kann einer Betriebssportgemeinschaft zum Beispiel die Turnhalle steuerfrei zur Verfügung stellen. Was nicht gewollt ist, ist Einzelsportarten. Also beispielsweise darf ich keinen Tennisplatz mieten, das wäre dann wieder steuerpflichtig. Oder ich darf auch keinen Golfkurs anbieten. Auch das wäre etwas, bei dem das Interesse des Arbeitnehmers möglicherweise größer ist als das des Arbeitgebers, dann am Wochenende Golf zu spielen. Heißt also, Mannschaftssportarten, Zuschüsse zu Betriebssportgemeinschaften komplett steuerfrei im eigenbetrieblichen Interesse möglich. Wir denken ungern zurück an die Corona-Zeit, aber auch Schutzimpfungen, Grippeimpfungen sind im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers. Dafür kann der Arbeitgeber beispielsweise Ärzte in die Firma holen, die diese Impfungen dann durchführen können. Und auch Vorsorgeuntersuchungen kann der Arbeitgeber anbieten, bis zu dem Betrag, bis zu dem die Krankenkasse diese Kosten auch erstatten würde. Wenn man jetzt auf die besondere steuerliche Förderung guckt, dann gibt es seit einigen Jahren eine Vorschrift, die es dem Arbeitgeber ermöglicht, bis zu 600 Euro im Kalenderjahr pro Arbeitnehmer steuerfreie Präventionskurse anzubieten. Da reden wir eben insbesondere über Stressbewältigung, über vielleicht einen Yogakurs, über Maßnahmen, an denen der Arbeitnehmer teilnehmen kann, um seine eigene Gesundheit zu verbessern. Was ich an dieser Vorschrift nicht mag, ist, dass der Arbeitgeber eine sehr hohe Nachweisvorsorge treffen muss. Manche Arbeitgeber holen sich tatsächlich auch Kursleiter ins Haus und lassen von denen zum Beispiel Yogakurse im Anschluss an die Arbeitszeit durchführen. Auch diese Kursleiter benötigen eine besondere Qualifikation, die von der Krankenkasse bestätigt sein muss oder von einem vergleichbaren Institut. Auch da muss der Arbeitgeber eine lange Nachweisliste zum Lohnkonto des jeweiligen einzelnen Arbeitnehmers nehmen. Und die Nachweispflichten müssen zwingend erfüllt werden, denn sonst kommt in der Lohnsteueraußenprüfung die böse Überraschung und auch diese Zuschüsse können nicht steuerfrei ausgezahlt werden. Das heißt, auch im Nachhinein würde dann eine solche Maßnahme, die nicht ordentlich nachgewiesen ist, steuerpflichtig und auch sozialversicherungspflichtig werden. Ich bin ein Freund davon, tatsächlich gesundheitsfördernde Kurse anzubieten als Arbeitgeber. Man muss aber eben wissen, auf was man sich hier einlässt. Also man muss wirklich am besten einen Kurs nehmen, der von der Krankenkasse bereits angeboten wird. Denn nur dann kann man sicher sein, dass dieser Kurs alle Voraussetzungen erfüllt. Fängt man an, eigene Kurse zu entwickeln und anzubieten, wird es mit der Nachweispflicht voraussichtlich nahezu unmöglich.
Ich habe verstanden, ja, so gutes Thema wie Gesundheitsförderung steht eben bei uns auch unter dem Vorbehalt der Bürokratie und Nachweispflichten. Das ist alles dann doch auch relativ kompliziert im Einzelfall.
Und das ja für vergleichsweise geringe Beträge. Ja, also wenn ich das hier mal vergleiche mit dem Thema Kinderbetreuung, dann reden wir ja bei Gesundheitsförderung nur über einen Bruchteil dessen, was steuerlich gefördert wird im Vergleich zu dem, was teilweise ja an steuerfreier Erstattung von Kinderbetreuungskosten möglich ist.
Aber auch das haben wir, glaube ich, alle in der Praxis schon mitbekommen, auch bei Mandanten, dass man mit großer Euphorie hier was einführen möchte und das aber eben auch ohne Beratung im Grunde gar nicht funktioniert, weil die Grenzen der Dokumentation, der Bürokratie, des Nachweises, um dann auch in der steuerlichen Begünstigung zu bleiben, eben tatsächlich relativ komplex sind. Und ich habe schon erlebt, dass da der ein oder andere in seiner Euphorie durchaus auch nachhaltig gebremst worden ist.
Absolut richtig, Andreas. Und zwar meistens vom Lohnsteueraußenprüfer oder vom Sozialversicherungsprüfer. Als diese Vorschrift eingeführt wurde oder bevor sie eingeführt wurde, hatte man ja schon angefangen, den Mitarbeitern Beiträge für das Fitnessstudio beispielsweise oder für Sportvereine zu erstatten. Das ist aber jetzt auch ganz klargestellt, dass diese Beiträge eben nicht unter diese Steuerbefreiung nach dem Paragraphen 3 Einkommensteuergesetz fallen können. Auch sinnvolle Maßnahmen wie Physiotherapie oder Massage sind alles keine Maßnahmen, die der Arbeitgeber gesundheitsförderlich steuerfrei auszahlen kann.
Vielleicht Stichwort, weil du es gerade angesprochen hast, Andreas, Bürokratie. Michael, sorgt denn das Arbeitsrecht an der Stelle noch für weitere bürokratische Hürden oder wie sehen da die Rahmenbedingungen aus?
Das kommt so ein bisschen darauf an, was wir als bürokratische Hürde ansehen wollen. Manch ein Arbeitgeber wird es insbesondere als Hürde ansehen, dass er den Betriebsrat beim Entwickeln solcher Benefitsysteme oder auch bei den Verteilungsmaßstäben, wer im Betrieb soll denn jetzt von den Angeboten profitieren können, beteiligen muss. Man kann das aber natürlich auch weniger kritisch sehen und sagen, dass der Betriebsrat ja zum einen dazu dient, auch Sprachrohr der Belegschaft zu sein. Ich kann über den Betriebsrat möglicherweise ganz gut in die Belegschaft reinhören. Welche Benefits werden denn eigentlich gewünscht? Also wo drückt der Schuh sozusagen und wie kann ich das miteinander dann irgendwie in Einklang bringen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man so einen Strauß von Angeboten macht. Welche könnten es denn sein? Und zum anderen ist natürlich so ein bisschen der Vorteil eines Betriebsrats, dass ich da zwar möglicherweise aufwendige Gespräche und Verhandlungen führe, im Ergebnis aber dann mit letztlich nur einem Gesprächs- und Verhandlungspartner, nämlich mit diesem Betriebsrat, mein System auf die Beine gestellt bekomme, was ich möglicherweise andernfalls mit sehr vielen einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verhandeln müsste, wo dann eben der eine kommt und sagt, ich brauche aber ganz dringend einen Kindergartenzuschuss und das fände ich ganz großartig, wenn es den gibt. Und die andere kommt und sagt, ja, ich hätte aber gerne einen Jobrat. Dann fängt man im Grunde natürlich an, mit jedem Einzelnen da in den Gehaltsrunden oder sowas zu sprechen. Es kann durchaus ja ein Vorteil sein, mit einem Betriebsrat ein System zu etablieren und auf diese Weise sozusagen auch den Rahmen zu setzen. Und den wird man dann immer mal wieder anpassen, weil es steuerlich neue Regeln gibt, sodass das ein oder andere Modell, was es bis dahin gab, vielleicht jetzt nicht mehr geeignet ist. Oder weil es einfach auch neue Ideen gibt oder neue Bedürfnisse in der Belegschaft. Wenn ich einen Betrieb habe mit relativ alten Mitarbeitern, dann werden Kindergartenzuschüsse meistens keine große Rolle spielen. Aber wenn dann plötzlich der große Wechsel gewesen ist, ich habe oben in den hohen Altersklassen eine ganze Reihe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verloren, dafür rücken eben Junge nach, dann ist plötzlich der Kindergartenzuschuss ein ganz großes Thema. Und darauf sollte man reagieren.
Wir haben ja gehört, dass es so einen ganzen Strauß an Maßnahmen gibt, um hier auch steuerlich und sozialversicherungsrechtlich optimiert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Wenn ich mir vorstelle, es gäbe ein Unternehmen, was noch gar nichts gemacht hat an dieser Stelle und es gäbe so quasi ein weißes Blatt Papier und der Arbeitgeber überlegt, was kann er denn jetzt tun? Wie würde man so ein Thema angehen? Vielleicht die Frage an beide Expertinnen und Experten hier an der Stelle.
Vielleicht fange ich mal an, weil ich glaube, dass sozusagen mein Teil zeitlich tatsächlich zuerst anfällt oder ein gemeinsamer Teil. Nämlich als erstes Mal muss man sich, glaube ich, überlegen, welche Benefits gibt es und welche sind geeignet für meine Belegschaft? Welche könnten in Betracht kommen? Da werden manche schon von vornherein rausfallen und manche werden auf jeden Fall auf der Umsetzungsliste stehen, sodass man erst einmal, und das kann eben auch gemeinsam mit dem Betriebsrat möglicherweise passieren, aber auch auf anderen Wegen, wo man die Belegschaft auch daran beteiligt, erstmal so eine Art Themensammlung. Und dann wird man als nächsten Schritt sich hinsetzen müssen und schauen, ob die ins Auge gefassten Modelle oder einzelnen Bausteine, ob die funktionieren, wie sie funktionieren und vor allen Dingen auch, wie aufwendig sie sind. Wir waren ja vorhin schon mal kurz bei diesem Gedanken, bei der Gesundheitsförderung, was denn Arbeitgeber da so an Nachweispflichten trifft. Letzten Endes muss ich mir als Arbeitgeber, als Betrieb natürlich immer auch gut überlegen, wie umständlich ist es, wie aufwendig ist es eigentlich, bestimmte Benefits anzubieten, dann auch später auch zu verwalten. Da gibt es eben welche, das ist relativ simpel, dann gibt es welche, die sind relativ kompliziert. Und spätestens dabei kommt natürlich dann Wilmas Part.
Wenn ich natürlich jede Lohnabrechnung einzeln anfassen muss als Lohnabrechner, weil jeder Mitarbeiter einen anderen Benefit hat, der sich möglicherweise in der Höhe auch noch jeden Monat ändert, dann verursache ich einen riesigen Verwaltungsaufwand bei meinen Lohnbuchhaltern oder, wenn ich als Arbeitgeber die Lohnbuchhaltung ausgegliedert habe, natürlich auch bei dem entsprechenden Dienstleister. Sodass man sich auch da natürlich nach Kosten-Nutzen fragen lassen muss.
Ich glaube, das ist ohnehin etwas, was wir aus unserer Erfahrung auch sagen können. Holt am Anfang alle Beteiligten mit dazu. Das ist insbesondere eben auch die Abteilung Lohnabrechnung, die es einfach praktisch anschließend umsetzen müssen. Und startet, du hast ja gefragt, ne, Andreas, weißes Blatt Papier, wir fangen wirklich an, startet mit einem relativ überschaubaren Modell und nicht mit x Benefits gleichzeitig. Das kann gerade am Anfang völlig überfordernd sein. Und das schlechteste Benefit ist vermutlich so unter Bindungsgesichtspunkten dasjenige, das ich dann nach einem Jahr wieder einstampfe, weil ich festgestellt habe, das ist letzten Endes zu teuer, zu aufwendig oder es nutzen eben nur wenige. Aber auch die wenigen, die es dann nutzen, wenn ich es denen wieder wegnehme, werden natürlich sehr negativ reagieren. Deswegen allmählich aufbauen. Man kann ja gerne eine gewisse Perspektive haben, was man auch in 2-3 Jahren vielleicht noch plant. Aber erst einmal klein anfangen, das auch gerne so kommunizieren. Wir fangen mal klein an, wir schauen mal, wie das funktioniert. Und wir sind grundsätzlich in einem Modell, das wir gerne auch im Laufe der Zeit ausbauen. Aber wir fangen mal klein an. Übrigens kleiner Marketing, HR-Marketing-Effekt nebenher. Wenn ich jedes Jahr ein neues Benefit ausrollen kann, habe ich auch jedes Jahr was Gutes zu erzählen. Wenn ich am Anfang einmal 10 Stück ausgerollt habe, dann habe ich zwar einmal was Gutes erzählt, aber anschließend auch 9 Jahre nichts Neues. Also von daher, dieser Aufbau kann helfen und dann fangen alle an, sich allmählich daran zu gewöhnen. Der Arbeitgeber, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch alle, die das operativ begleiten müssen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein richtiger Rundumschlag zu dem Thema. Benno, was nimmst du mit?
Ich nehme mit, am Anfang steht die gute Idee, Mitarbeitenden etwas Gutes zu tun, sich als Arbeitgeber auch unterscheidbar zu machen von anderen. Ich nehme mit, dass es im Detail durchaus kompliziert sein kann, dass es aber Lösungswege gibt. Und gerade was das Thema Kinderbetreuung angeht, ist der Gesetzgeber ja in der Lebensphase und Familienphase durchaus großzügig, wenn es darum geht, eben Förderung durch den Arbeitgeber auch steuerlich, sozialversicherungsrechtlich zu begünstigen. Und den Vorteil auch steuerfrei beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin ankommen zu lassen. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Ja, wir haben heute über ein Thema gesprochen, was so Tue Gutes und Rede darüber beinhaltet. Man will ja als Arbeitgeber eben gerade eben hier auch was Gutes tun. Und ich nehme aber mit, dass das eben nicht so passieren sollte, dass man spontan mit der Gießkanne mal losgeht und hier breit gefächert punktuell was tut, sondern dass man sich einmal am Anfang zurücknimmt, auch im Moment und mit den Beteiligten eben auch überlegt, was ergibt denn konkret in dem Unternehmen Sinn, was passt in ein gutes System hinein und wie setze ich das dann auch richtig um? Und ich glaube, dann funktioniert das auch und dann hilft das eben auch tatsächlich für den Arbeitgeber, für die Arbeitnehmenden, aber eben auch für das gesamte Unternehmen hilfreich zu sein und auch Mitarbeiterbindung herzustellen.
Vielleicht können wir abschließend auch nochmal festhalten, das Thema Gutes tun und drüber reden ist die eine Sache, aber Gutes tun und noch Steuerspareffekte mitnehmen ist natürlich umso schöner und das ist auch definitiv möglich. Vor allem weil man sich ja überlegen muss, dass ein kleiner Vorteil bei dem einzelnen Mitarbeiter schnell zu einer relativ großen Summe führen kann, wenn ich über viele Mitarbeiter spreche, die diese Benefits auch gerne mitnehmen möchten.
Der Tipp des Monats passt zu dem Thema der heutigen Folge und beschäftigt sich gerade mit Benefits für die Mitarbeitenden.
Der Praxistipp des Monats.
Früher haben Mitarbeitende ihre Getränke selbst mit ins Büro gebracht und sich eigene Kaffeefilter für die Kaffeemaschine gekauft. Heute bieten die meisten Arbeitgeber kostenlose Getränke und oft auch einen Kaffeevollautomaten an. Das ist für sie vorteilhaft, denn sie müssen für diese Aufmerksamkeit keine Steuern oder Sozialabgaben zahlen. Komplizierter wird es, wenn der Arbeitgeber auch Speisen zur Verfügung stellen möchte. Snacks wie ein einfaches trockenes Brötchen sind steuerfrei. Ein belegtes Brötchen allerdings kann bereits eine lohnsteuerpflichtige Mahlzeit darstellen. Auch eine Pizza nach einer Teambesprechung ist grundsätzlich als Mahlzeit lohnsteuerpflichtig. Wenn die Sachbezugsfreigrenze von 50 Euro monatlich nicht anderweitig ausgeschöpft wird, kann der Arbeitgeber die Pizza als steuerfreien Sachbezug spendieren. Eindeutig lohnsteuerfrei sind hingegen Genussmittel, also alles, was laut der Ernährungspyramide nicht oft gegessen werden sollte. Es spricht somit nichts dagegen, an einem heißen Sommertag mal das Eisfach aufzufüllen. Auch wenn Sie nachmittags den Eiswagen auf Ihre Kosten vor der Firma parken lassen, bleibt diese Aufmerksamkeit lohnsteuerfrei.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, und damit sind wir auch mit der heutigen Folge schon wieder am Ende. Liebe Wilma, lieber Michael, hat Spaß gemacht.
Uns auch, glaube ich, oder Wilma?
In der Tat.
Andreas, wir dürfen uns zunächst mal bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken fürs Zuhören und uns in eine kleine Sommerpause verabschieden. Nach der Sommerpause sprechen wir über das Thema Bürokratie und Möglichkeiten, die Bürokratie ein wenig einzudämmen. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis, Sie finden weiteres vertiefendes Material zum Thema unserer heutigen Folge in den Shownotes zur heutigen Folge. Sie können uns gerne Ihre Rückmeldung geben an taxiert@dhpg.de. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns, wenn Sie mögen, gerne nach der Sommerpause wieder.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.